herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Fabian, hallo, ich grüße dich und hallo an alle Zuhörer. Fabian, du als Influencer, du kennst dich doch bestimmt in der Celebrity-Szene gut aus, oder?
Naja, warum?
Weil es ja immer wieder interessant ist, wenn man so die Medienberichte verfolgt, was die Stars sich so alles schenken. Und wir als Steuerexperten müssten doch eigentlich, wenn wir diese Zeitungsartikel lesen, ich habe hier zum Beispiel gefunden, Freundin von Cristiano Ronaldo überrascht Ronaldo mit einem 300.000 Euro Geschenk, nämlich einen Rolls Royce, oder Drake schenkt Jennifer Lopez eine Kette für 100.000 Euro. Fabian, für uns als Steuerexperten gehen doch da die Alarmglocken an bei so großen Geschenken, oder?
Schenkungssteuer, das sind keine üblichen Gelegenheitsgeschenke und dann muss man die Schenkungssteuerfreibeträge beachten, wenn man da drüber ist. Dann muss man Schenkungssteuer zahlen und die sind in Deutschland, je nachdem, wer was schenkt, gar nicht so hoch. Beispielsweise, wenn auch zwischen Geschwistern was geschenkt wird, dann gibt es nur 20.000 Euro alle 10 Jahre frei. Wenn man nicht verheiratet ist, auch 20.000 Euro. Da wäre so ein Rolls-Royce oder irgendwas anderes Teures dann schon drüber.
Ja, also wer seiner Freundin oder seinem Freund jetzt ein teures Geschenk gemacht hat, wie gesagt, 20.000 Euro über 10 Jahre hinweg, da kommt man schnell drüber und dann fängt ja die Schenkungssteuer an von 30%. Das wird dann teuer, ne?
Ja, absolut. Also da muss man schon schauen, dass der Staat nicht was vom Geschenk abhaben will.
Ja, genau. Es gibt ja zum Glück im deutschen Steuerrecht, also ich meine hier Jennifer Lopez und Ronaldo und so, die sind ja alle tendenziell nicht in Deutschland lebend und in Deutschland dementsprechend schenkungssteuerpflichtig. Aber ich glaube im Ausland, gerade hier Drake aus Kanada, da ist das sicherlich nicht viel anders. Das ist ja auch eher ein Land, in dem hohe Steuern gezahlt werden. In Deutschland gibt es ja zum Glück so ein paar Ausnahmen, sodass man auch also Geschenke machen kann, ohne dass das sofort steuerpflichtig ist. Lass uns die vielleicht mal durchgehen, weil da gibt es ja doch einige, bevor wir dann vielleicht zu den Ehegatten kommen, weil bei denen sieht es nochmal ganz anders aus. Wie ist das denn, Fabian, wenn du jetzt vielleicht jemanden aus deiner Familie hast, der vielleicht krank ist oder die und einfach nicht so richtig auf die Beine kommt? Man kennt das ja manchmal, oder ja, jemand aus der weiteren Familie geht zum Studium und die Großtante zahlt da monatlich einige 100 Euro oder vielleicht sogar 1.000 Euro, um die Person dann zu unterstützen, beispielsweise beim Studium oder einfach um dazu beizutragen, dass die Person den Unterhalt zahlen kann. Wenn man jetzt beispielsweise von 1.000 Euro im Monat ausgeht und das mal hochrechnet, da ist man ja auch nach anderthalb Jahren schon bei 20.000 Euro. Da würde sich ja die Frage stellen, ist diese Unterhaltsunterstützung denn auch schenkungssteuerpflichtig? Das wäre ja sicherlich nicht unbedingt sozial gewollt, ne? Dass man solche Unterstützungsmaßnahmen auch der Schenkungssteuer unterwirft.
Wenn ich jetzt paragrafenreiterisch wäre, würde ich sagen, dann ist es immer noch bei 18.000 Euro und runter nach anderthalb Jahren. Aber ich weiß, was du meinst.
Du bist halt der Erbsenzähler hier. Ja, du passt immer genau auf, dass die Berechnungen stimmen. Das ist ja richtig so.
Absolut, ja. Die Unterhaltszahlungen können von der Schenkungssteuerpflicht ausgenommen sein, wenn es angemessen ist und der Bedachte halt dann zumindest unterhaltsbedürftig ist. Also jetzt nicht irgendwie wohlhabend ist und sein Lebensunterhalt aus eigenen Stücken bestreiten kann, dann kann das befreit sein. Ne?
Ja, genau. Das ist ganz gut. Ne? Paragraph 13 Absatz 1 Nummer 12, da kann man seine Rettung finden, wenn man also wirklich Unterhalt an bedürftige Personen zahlt. Da ist ja alles okay dann. Ne? Das kann man darüber eben auch Schenkungssteuer frei machen. Zum Glück ist ja eine gute Regelung. Ne? Das ist ja ganz wichtig, dass die Familie vielleicht hier und da auch mal füreinander einsteht und dann da nicht gleich Schenkungssteuer zahlt. Wie ist das so eigentlich bei dir? Machst du teure Weihnachtsgeschenke oder bekommst du teure Weihnachtsgeschenke?
Weder noch. Ich spende immer zu Weihnachten und meine Familie ist es schon gewohnt, dass sie nichts bekommen von mir. Das hat sie so eingebürgert. Ich sage zu denen immer, die haben eh schon genug, ja? Und ich spende die Sachen. Ja, ich glaube, das ist dann besser als nochmal das 8. Paar Socken oder so. Also von mir gibt es meist wenig geschenkt. Ja. Außer natürlich die Anwesenheit. Die ist mit Gold nicht aufzuwiegen.
Ja, genau. Zum Glück auch nicht schenkungssteuerpflichtig. Vielleicht vergnügungssteuerpflichtig, aber gut, jetzt geht's zu weit, Fabian, oder?
Ja, meine Großeltern, das ist ein bisschen eine Ausnahme, aber die bekommen immer mal wieder was. Aber nicht jetzt zu besonderen Anlässen, sondern einfach mal so. Side Note fürs Finanzamt, natürlich alles unter dem Schenkungssteuerfreibetrag an Großeltern gelten auch 20.000 Euro alle 10 Jahre. Da bin ich drunter. Ja,
aber jetzt soll es ja Familien geben, in denen es vielleicht eine verwitwete Großtante oder einen Großonkel gibt, der noch viel Vermögen übrig hat und nicht weiß so richtig, was er damit machen will. Und dann auch immer die Familie gut versorgt. Ja, ich kann mich noch erinnern, gut, das waren halt, meine Eltern erzählen das manchmal, da gab es, wir sind ja sozusagen hier im Osten noch in der DDR groß geworden und da gab es immer eine Großtante irgendwie aus dem Westen, die immer teure Geschenke machte dann zu Weihnachten, haben sich immer alle drüber gefreut, wobei das, glaube ich, schon cool war, wenn da eine Jeans oder so geschickt wurde. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, aber ich glaube, dass das in vielen Familien sicherlich immer noch so ist, dass es da einzelne Gönner gibt, die viele Geschenke machen. Und da stellt sich ja dann dieselbe Frage, ne? Was ist denn mit solchen Geschenken?
Ja, absolut, ja. Also da muss man natürlich auch mal schauen, ne? Was wird geschenkt und wie hoch ist das Geschenk?
Und da gibt es halt so eine relativ breite Ausnahme, die auch sehr auf den Einzelfall ankommt im Schenkungssteuerrecht. Die sagt eben, Gelegenheitsgeschenke sind nicht schenkungssteuerpflichtig. Und da ist es eben so, dass man genau schauen muss, was ist das für eine Person, die da was schenkt? Was hat die für eine Lebensstellung? Und was macht die eben üblicherweise so für Geschenke? Ja, wenn das jetzt hier, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie zur Schwarz-Familie, dem Lidl-Gründer gehörst, ich weiß jetzt nicht, kenne den nicht, aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Weihnachtsgeschenke da üppiger ausfallen und dass da einfach sozusagen in so einer großen, wohlhabenden Familie auch ganz üblich ist, dass man da teure Geschenke macht. Dann ist diese Vorschrift halt viel weiter zu fassen, dann, wenn das eben so zum Ansehen der Familie gehört oder der Person, der die Geschenke macht, dann kann da ein deutlich höherer Betrag steuerfrei verschenkt werden, als wenn das jetzt hier eben die große Ausnahme ist, dass wenn sonst eben nur der 50 Euro Amazon verschenkt wird und plötzlich wird zu Weihnachten ein teures Auto verschenkt, dann wird es schon problematisch. Ja, also da muss man ganz genau schauen, was ist das für ein Fall, was ist das für eine Familie, was macht die Person sonst so für Geschenke und kann man dann eben noch in diesen Bereich der Gelegenheitsgeschenke, das ist so die Kategorie, die man so bezeichnen kann, kann man da noch reinfallen. Gibt es auch so ein paar Urteile, die sind schon ein bisschen älter. Wurde einmal entschieden, eine Gartenrenovierung für 80.000 D-Mark noch oder ein Auto für 73.000 D-Mark sollten keine üblichen Gelegenheitsgeschenke sein. Sieht man schon so ein bisschen an der Währung, dass die Urteile lange her sind. Sie können sicherlich jetzt deutlich teurer sein, die Geschenke wegen der Inflation. Aber irgendwo, ich denke mal so bei einem, wenn es viel teurer ist als ein Mittelklassewagen, wird es, glaube ich, schon problematisch mit den Gelegenheitsgeschenken.
Absolut. Ja, darf man denn seinem Kind die Wohnung einrichten?
Ja, das ist, glaube ich, was gar nicht so selten vorkommt, ne? Dass vielleicht die Eltern nochmal die Wohnung einrichten. Und da gibt es ja eine Schenkungssteuerbefreiung für Hausrat. Ich glaube, die hängt in vielen Fällen, ist das natürlich auch für Erbschaften relevant, wenn jemand verstirbt. Und da gibt es eben noch einen Hausrat, der vererbt wird, dass der eben nicht unbedingt der Erbschaftssteuer zu unterwerfen ist. Da geht es ja auch darum, das vielleicht dann zu bewerten oder so. Aber das kann man natürlich auch für die Schenkung nutzen. Und für Personen der Steuerklasse 1, also Eltern, Kind zum Beispiel, gibt es da einen Freibetrag von 41.000 Euro, den man also als Hausrat steuerfrei vermachen kann. Das ist ja, ich weiß nicht, Fabian, für 41.000 Euro kann man schon mal so eine 80 Quadratmeter Wohnung einrichten, oder?
Davon gehe ich aus, ja. Da können ein paar IKEA-Packschränke rein.
Ja. Und interessant ist auch, stellt sich ja dann auch die Frage, ne, wenn man jetzt, haben wir ja schon oft besprochen, beim Steuersparen, da wird man ja dann manchmal sehr kreativ und so ein bisschen die Vernunft hakt aus. Da könnte man auch sagen, wenn ich jetzt schon alles andere ausgereizt habe, die Person, die ich beschenken will, ist eigentlich schon eingerichtet mit dem Hausrat, dann schenke ich dem jetzt ein teures Bild, Kunst oder Luxusgegenstände. Wie sieht es denn damit aus? Müsste eigentlich auch gehen, oder? Solange es eben Hausrat ist, ist es eigentlich begünstigt.
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da kommt es ein bisschen auf den Einzelfall an. Ja, weil beim Arbeitszimmer ist es ja so, wie stark ist dann der Luxusgegenstand ausgeprägt? Und beim Arbeitszimmer ist es ja zumindest so, dass Gemälde so vom berühmten Maler dann nicht begünstigt sind, nicht absetzbar sind. Sonst könnte man ja theoretisch auch einen Picasso für irgendwie 3 Millionen schenken.
Ja, genau.
Das wird vermutlich nicht gehen.
Ganz genau, dann muss man natürlich auch schauen, ist es noch ein Gegenstand, der zum Gebrauch bestimmt ist? Ja, also das ist ja dann die Eigenschaft von Hausrat, dass es eben nicht ein Sammlerstück ist, was jetzt nur der Wertaufbewahrung zum Beispiel dient, sondern dass man es wirklich benutzt. Ja, eine vergoldete Türklinke. Dadurch, dass man die benutzt, könnte wohl vielleicht noch darunter fallen. Aber wo es auf jeden Fall eine Ausnahme gibt, wenn es jetzt richtig Edelmetalle sind, ne? Also Gold oder so, Edelsteine, Perlen. Ich weiß nicht, was die wohlhabenden Familien sich da so gegenseitig schenken. Münzen sind auch ausgenommen. Ne? Da kann diese Befreiung nicht genutzt werden. Aber es gibt auch noch, gerade wenn man darüber nachdenkt, so Kunstgegenstände, ja, einzelne bewegliche Wirtschaftsgüter, gibt es noch einen Freibetrag von 12.000 Euro, kann man also auch machen. Kunstgegenstände von bis zu 12.000 Euro, also zum Beispiel dann steuerfrei verschenken.
Ja, sollen wir mal aufs große Thema kommen, Schenkung zwischen Partnern, ja, vielleicht erstmal zwischen Freund und Freundin und dann zwischen Eheleuten. Das ist ja ganz interessant, was für Möglichkeiten es da auch gibt. Vielleicht nochmal so die Basics. Also wenn ich noch nicht verheiratet bin und mit meiner Freundin oder mit meinem Freund zusammen bin, dann gelten eben diese 20.000 Euro alle 10 Jahre. Wenn ich jetzt verheiratet bin, dann gibt es schon ordentlichen Schenkungssteuerfreibetrag von 500.000 Euro alle 10 Jahre, je nachdem, wie groß das Vermögen ist, wenn noch Immobilien etc. dabei sind, dann kann es aber schnell sein, dass man eben diese 500.000 Euro reißt, gerade bei der Entwicklung der Immobilienpreise. Und da könnte man sich überlegen, was man noch machen könnte, um die Schenkungssteuer zu vermeiden. Und da wollen wir heute mal auf einen speziellen Punkt eingehen, der sehr interessant ist und auch von der Rechtsprechung weitestgehend abgesegnet, die sogenannte Güterstandsschaukel, Christian.
Fabian, das hört sich irgendwie versaut an.
Das ist in deinem Kopf. Was ist denn die Güterstandsschaukel?
Also, es ist ja so, wenn man verheiratet ist, also wenn man die Heirat eingeht, ja, dann lebt man ja, begibt man sich ja in einen gemeinschaftlichen, ja, Vermögensgüterstand, kann man so nennen. Also man hat natürlich weiterhin sein eigenes Vermögen, was jeder für sich erwirbt. Aber im Rahmen der Ehe gibt es natürlich einen gewissen Ausgleich für den Fall, dass die Ehe beendet wird. Und das ist der klassische Fall, der bei der Eheschließung eintritt, der sogenannte Zugewinnausgleich oder die Zugewinngemeinschaft. In die tritt man ein, wenn man eben heiratet und keinen Ehevertrag geschlossen hat. Wir empfehlen ja sonst immer, einen Ehevertrag zu schließen, aber hier in dem Moment, wo man vielleicht am Ende noch Schenkungssteuer sparen will, ist es sogar ganz gut, ohne Ehevertrag zu heiraten. Wenn man sich sehr gut versteht, kann man das ja später auch alles noch klären, weil dann ist es nämlich so, dass man eben mit dieser Zugewinngemeinschaft startet. Und das heißt letztendlich, es wird geschaut, als wenn die Ehe geschlossen wird, wie vermögend ist denn die eine Seite und wie vermögend ist die andere Seite. Und jetzt kann man ja mal ein Beispiel machen, Fabian, ja. Wenn man jetzt sagen würde, man heiratet, man selbst hat kein Vermögen, ja, man ist eben vielleicht gerade noch im Studium oder so und hat eben für sich selbst noch nichts aufgebaut und man heiratet einen Partner, der meinetwegen schon ein Vermögen von 500.000 Euro hat. Und es geht dann auch so weiter, dass man selbst sagt, okay, ich bin vielleicht abgesichert durch die Partnerin oder den Partner und der oder die soll mal schön weiter da knechten und ich mache hier schön zu Hause, alles klar. Dann ist es natürlich so, dass das Vermögen von den anfangs 500.000 Euro weiter steigen wird, weil man eben vielleicht weitere Rentenansprüche dazu bekommt, weil man ja in die Rentenkasse einzahlt, weil man Angestelltenlohn bekommt oder weil man vielleicht ein Unternehmen aufbaut. Ja, das ist eigentlich so der wichtigste Fall, der dann zu so hohen Wertunterschieden kommt. Gehen wir davon aus, der Partner oder die Partnerin würde dann Unternehmen aufbauen, das dann eben noch zu dem Vermögen von 500.000 dazukommt. Und plötzlich, nach ein paar Jahren, stellt man fest, okay, das Unternehmen ist jetzt auch 500.000 Euro wert. Das heißt, insgesamt ist das Vermögen dann 1 Million Euro. Und der andere Partner hat weiterhin nichts. Dann würde man die Ehe scheiden, ja, würde also sozusagen sich scheiden lassen und die Ehe beenden. Und dann würde man halt diesen Zugewinnausgleich vornehmen und würde schauen, wie viel Vermögen hat der jetzt, haben die Partner jetzt am Ende? Der eine Partner hat weiterhin 0 und der andere hat 1 Million Euro. Und wie viel hatten die am Anfang? Wie gesagt, ein Partner 0, der oder die andere 500.000. Das heißt, das Vermögen bei dem einen oder der einen ist um 500.000 gestiegen. So, und das letztendlich, davon bekommt der andere Ehepartner dann die Hälfte ab. Ja? Das heißt, von den 500.000 mehr, die es dann am Ende der Ehe gibt, bekommt der andere Partner die Hälfte ab, also 250.000 Euro. Das ist die Zugewinnausgleichsforderung. Die entsteht eben im Rahmen der Ehe und baut sich dann eigentlich jährlich immer weiter auf. Und jetzt ist natürlich der Worst Case, dass man sich wirklich scheiden lässt, weil man sich nicht mehr gut versteht. Und dann muss hier, haben wir ja auch schon oft gesprochen, gibt es viel Stress und Streit, weil man das irgendwie ausgleichen muss. Jetzt könnte man ja aber auf die Idee kommen, Fabian, dass man sagt, wir haben bisher immer ohne Ehevertrag gelebt, aber jetzt lass uns doch mal einen machen und das mit der Zugewinngemeinschaft beenden. Das wäre vielleicht gar nicht so schlau. Was passiert denn dann eigentlich?
Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Ja,
ja. Ich meine, das wäre schlau.
Dann passiert Folgendes, ja, wenn man in der Zugewinngemeinschaft ist und diese beendet, wichtig, mit notariellem Vertrag. Ja, man kann jetzt nicht sagen, okay, was weiß ich, beim Frühstück, man beendet jetzt mal die Zugewinngemeinschaft.
Auf der Serviette schreiben wir das mal auf, wie wir jetzt zukünftig leben wollen. Das
reicht genau, nicht. Genau. Also da braucht man wirklich einen notariellen Vertrag. Und dann wird die Zugewinngemeinschaft beendet. Jetzt nehmen wir mal vielleicht noch ein krasseres Beispiel. Irgendwie man hat früh geheiratet, Zugewinngemeinschaft ganz normal als Güterstand. Und dann irgendwie nach 10 Jahren hat man auf einmal sich 3 Millionen erwirtschaftet gemeinsam. Und jetzt machen wir es für ein einfaches Beispiel, die 3 Millionen wären der Zugewinn. Und dann ist es so, wenn ich die Zugewinngemeinschaft beende, ja, notariell und in eine Gütertrennung überführe, dann bekommen die Ehefrau oder der Ehemann, je nachdem eben wer ausgeglichen wird, dann eben diesen Ausgleich. Und der, und das ist interessant, ist steuerfrei.
Genau, das ist natürlich dann auch Ansatz der Gestaltung, weil das heißt, man kann sich dann eben durch diese Änderung durch den Abschluss des Ehevertrags kann man sich zwischen Eheleuten noch mehr Geld oder Vermögen übertragen, als es eigentlich nur mit dem Freibetrag von 500.000 Euro möglich gewesen wäre. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, eben hier noch Vermögen ohne Schenkungssteuer auf eine andere Person zu übertragen.
Absolut, ja.
Es steht in § 5 Absatz 2 im Erbschaftssteuergesetz, dass eben diese Zugewinnausgleichsforderung schenkungssteuerfrei ist. Und ich glaube halt wirklich auch bei vielen Ehepartnern, du hast es vorhin gesagt, wir haben zwar die 500.000 Euro, aber gerade, sage ich mal, bei bestimmten Paaren, da achtet man ja vielleicht auch gar nicht so drauf. Ne? Wenn da wirklich jemand sehr wohlhabend ist, dann macht man vielleicht ein gemeinschaftliches Bankkonto, ein sogenanntes Oder-Konto, ja, wo man jetzt sagt, okay, beide Ehepartner sind verfügungsberechtigt. Es gibt ja viele Eheleute, wo die dann wirklich auch gemeinschaftliche Bankkonten machen, die sagen, ist alles gemeinschaftlich, ne? Und dann zahlt der eine da die ganze Zeit sein Gehalt drauf zum Beispiel oder seine Ausschüttung von den Firmen und der oder die andere Partnerin oder der Partner, der zahlt dann eben gar nichts drauf ein. Das heißt, eigentlich jeden Monat würde es da schon letztendlich zu einer Schenkung kommen, weil eben ja der andere Ehepartner oder die andere Ehepartnerin auch auf das Konto genauso zugreifen kann und jederzeit zur Bank gehen könnte und sagen könnte, jetzt zahle ich mir das aus und nehme es als mein Vermögen. Und genauso ist das, wenn man beispielsweise Sparpläne auf gemeinschaftlichen Depots oder so macht oder der Ehepartner die Versicherungsbeträge für einen zahlt, ja, wenn man gemeinschaftlich eine Lebensversicherung einzahlt oder wie auch immer, gibt es x Konstellationen, wo man dann über viele Jahre hinweg vielleicht doch schnell mal an diese 500.000 Euro rankommt. Und wenn man so einen Fall hat, kann man ja sogar überlegen, dass man, also dann hat man ja eigentlich ein Problem, ja, weil man ja vielleicht diese Grenze überschritten hat und eigentlich hätte sogar Schenkungssteuer zahlen müssen. Und dann kann es sogar funktionieren, dass man durch diese Güterstandsschaukel eben noch versuchen kann, rückwirkend diese eigentlich schon entstandenen Schenkungssteuern, aber nicht deklarierten Schenkungssteuern zu vermeiden, ja, weil man vielleicht eben dann das miteinander aufrechnet, dass man da eben den Ehevertrag schließt und in dem Zusammenhang halt auch festhält, dass die bisher zu viel gezahlten Begünstigungen für den einen Partner dann darauf angerechnet werden, ja. Das kann also auch noch so eine Rettung sein in bestimmten Fällen, wenn man das übersehen hat mit der Schenkung untereinander oder mit den verschiedenen Zuwendungen, die man untereinander geleistet hat.
Absolut. Jetzt ist ja die Frage, warum Schaukel? Ja, warum heißt das Ding Schaukel?
Naja, weil es natürlich dann sinnvoll ist, das öfters zu nutzen, ja. Das heißt, du könntest natürlich sagen, du gehst von dem Zugewinnausgleich in die Gütertrennung zum Beispiel, gleichst dich aus von den Forderungen, die da gegeneinander aufgelaufen sind, gleichst das aus und rein theoretisch eine Sekunde später gehst du wieder zurück in die Zugewinngemeinschaft, weil vielleicht willst du das ja in einigen Jahren nochmal machen, das Zurückwechseln. Ne? Und deswegen Schaukel, man geht also hin oder von der Zugewinngemeinschaft weg und gleich danach wieder hin, um dann eben später nochmal in den Genuss zu kommen, diesen Wechsel vornehmen zu können. Deswegen Schaukel, ja? Dass man halt gleich wieder zurückwechselt in diese eigentliche Ehegemeinschaft ohne Ehevertrag. Aber das, wenn man das natürlich nur für eine Sekunde macht, Fabian, was würdest du da sagen als Finanzbeamter, wenn dir das vorgelegt bekommst? Geht einer zum Notar, macht einen Ehevertrag, nächsten Tag geht er wieder zum Notar und löst den auf. Da würde bestimmt dein Jagdinstinkt geweckt werden, oder?
Ja, da gibt es sicherlich eine Schamfrist, die man beachten sollte. Da ist ja die Literatur sehr uneinig. Ja, es gibt keine so fixe Grenze. Also man kann jetzt nicht sagen, also bei einer Sekunde da oder einem Tag, da wäre so schon, das ist wahrscheinlich offensichtlich Gestaltungsmissbrauch. Reichen da ja 5 Monate, reichen 6 Monate, muss man 1 oder 2 Jahre warten? Da gibt es jetzt keine so fixe Rechtsprechung, das ist einzelfallabhängig, aber es dürfte zumindest mal, jetzt aus dem Bauch raus, ich weiß nicht, was du sagst, aber mindestens mal 6 Monate sein.
Ich denke eher, es ist ja immer die sogenannte Schamfrist. Ja, ich glaube, 6 Monate ist da natürlich schon das Mindeste, was man als Schamfrist abwarten sollte. Wenn da vielleicht noch, also insgesamt 2 Kalenderjahre irgendwie betroffen sind, ist das, glaube ich, schon ganz gut. Ja, wenn mindestens 12 Monate dazwischen liegen. Also ich denke, das ist vielleicht sogar ein bisschen kurz. Sollte man vielleicht dann sogar länger mitwarten. Aber kann sich lohnen, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich habe hier, also es ist vielleicht wirklich für wohlhabende, ältere Familien sehr interessant. Vielleicht ist das ja jemanden, der unsere Zuhörerschaft ist tendenziell doch eher noch jünger. Vielleicht gibt es ja da auch Eltern, die sehr wohlhabend sind, die sich Gedanken machen, was ist, wenn wir ableben und nur ein Partner hat vielleicht viel Vermögen und der andere Ehepartner hat noch nichts. Dann macht es ja auf jeden Fall schon mal Sinn, das so ein bisschen besser zwischen den Eheleuten aufzuteilen. Und da kann das natürlich hier sehr, sehr zielführend sein mit dieser Güterstandsschaukel.
Absolut, ja. Und da kann man natürlich ordentlich Vermögen verschieben. Vielleicht auch aus anderen, also selbst wir haben die steuerlichen Gründe besprochen, aber es kann ja beispielsweise auch Unterhaltsgründe geben. Es könnte Vermögensschutz sein, dass eben der Ehepartner nicht mehr das Vermögen hat, sondern der andere, wenn der eine Ehepartner irgendwo persönlich über eine Bürgschaft oder irgendwas haftet. Da muss man natürlich auch immer im Einzelfall mal schauen, ob halt es nur deswegen gemacht wurde, um irgendwie Vermögen noch zu verschieben. Da gibt es sicherlich mal noch ein paar zivilrechtliche Problemchen, die auftauchen können.
Dass der Insolvenzverwalter das anfechtet, ne? Das ist ja sicherlich die Gefahr, wenn dann, also klar, also wenn abzusehen ist, dass man vielleicht in die Insolvenz rutscht und vorher macht man noch schnell den Ehevertrag, damit man dem Partner oder der Partnerin noch Vermögen vermachen kann, bevor man dann die Insolvenz anmeldet, das ist sicherlich äußerst streitanfällig, aber kann sich trotzdem lohnen, also wenn natürlich jetzt die Insolvenz noch kein Thema ist, aber vorher man trotzdem feststellt, dass es vielleicht gerade gut läuft, und aber ein Ehepartner ein hohes Vermögen hat, aber gleichzeitig auch hohe Schulden und man weiß ja nie, ob das Vermögen weiterhin hoch bleibt, die Schulden gehen dann sicherlich so schnell nicht weg, da kann es natürlich sinnvoll sein, auch zum Vermögensschutz ein bisschen schon mal auf den Ehepartner zu übertragen, ja, das sehe ich auch so, das kann auch natürlich ein gutes Instrument sein.
Ja, Christian, hast du die Güterstandsschaukel schon mal genutzt?
Ich bin ja jetzt erst frisch verheiratet, ja, also mein Zugewinnausgleich ist, glaube ich, noch nicht so, dass ich das lohnen würde und mit den 500.000, da ist auch noch viel Luft, noch nicht so hohe Geschenke von meiner Frau bekommen, aber vielleicht hört sie ja zu, ich bin auf jeden Fall, ich nehme Geschenke gern an, also ich habe aber natürlich bei Mandanten war das schon oft Thema, also ist echt ganz interessant und man kann es ja sogar noch auf die Spitze treiben mit der Familienheimschaukel. Wenn man jetzt wirklich, sage ich mal, das i-Tüpfelchen noch machen will, dann könnte man ja auch darüber nachdenken. Sollen wir das vielleicht nochmal kurz beschreiben? Es gibt ja auch die Möglichkeit, das Familienheim, also innerhalb einer Familie, eben das Wohnhaus letztendlich, ja, dass wenn das eben übertragen wird und derjenige, der das Familienheim, also das elterliche Wohnhaus, in der Regel soll das ja sein, übernimmt und da eben weiterhin drin wohnt, ich meine, er muss 10 Jahre drin wohnen, dann gibt es diese Steuerbefreiung für Familienheime. Dann sagt man eben, dass wenn das also wirklich hier in der Familie der Wohnsitz ist, wo schon die 5. Generation wohnt und du willst da auch weiter drin wohnen, dann musst du darauf natürlich keine Schenkungssteuer zahlen. Aber das ist natürlich hart mit den 10 Jahren, gerade wenn es dann zum Erbfall kommt. Wer weiß, was 2040 ist, ja, sage ich mal, ob man da noch an dem Ort wohnen will. Aber umso mehr bietet es sich natürlich an, wenn man jetzt gerade weiß, dass das wirklich das auch der Wohnort der Kinder sein wird erstmal, dann macht es natürlich Sinn, vielleicht dieses Familienheim schon auch jetzt zu verschenken, wo man eben sicher ist, dass diese Haltefrist von weiteren 10 Jahren dann auch eingehalten werden kann oder diese Frist, in der man eben in diesem Familienheim wohnen bleiben muss, dann könnte man eben auch sagen, man überträgt das schon mal zu Lebzeiten an die Kinder und die könnten es dann auch wieder an die Eltern zurück übertragen oder auch zwischen Ehegatten wäre das denkbar. Also Es war auf jeden Fall auch spannend, oder?
Absolut. Da vielleicht auch nochmal den Hinweis, das sollte man auch, diese Schamfrist beachten. Ne? Also wenn man jetzt da mehrere, sagen wir mal, Schenkungssteuermaßnahmen macht, ja, da sollte man schauen, dass man so immer so 2 bis 3 Jahre dazwischen wartet. Das sind so ja die sogenannten Gesamtplangrundsätze der Finanzverwaltung. Ja, da gibt es ein Schreiben, UFD Karlsruhe. Ich habe jetzt nicht im Kopf, von wann das genau ist, können wir vielleicht nochmal in die Shownotes packen. Und wenn man da mehrere Maßnahmen eben Familienheim schaukelt und so weiter und so fort hin und her schaukelt und alles Mögliche macht, dann sollte man immer zwischen diesen Maßnahmen so 2 bis 3 Jahre die Schamfrist noch beachten.
Wenn man jetzt ist natürlich auch immer das Problem, wenn man jetzt vielleicht wirklich jemanden, das Kind eigentlich mit Geld ausstatten will, weil das Kind sich vielleicht an einem Unternehmen beteiligen will oder im Ausland studieren will oder gut, das könnte man sicherlich auch über Unterhalt regeln, aber ne, wenn das Kind irgendwas anderes Teures kaufen will und man eigentlich dem Kind Geld zuwenden will, dann würde, ne, und dann sitzt man jetzt am Tisch und sagt, naja, ich könnte dir unser Wohnhaus übertragen, dann sagt das Kind natürlich, ja, hör mal, Vati oder Mami, ich will aber Kohle. Dann kommt ja eben diese Familienheimschaukel auch nochmal ganz interessant zum Tragen, weil da könnte man ja zum Beispiel sagen, die Eltern übertragen das Wohnhaus, das Familienheim auf die Kinder steuerbegünstigt, weil es eben ein Familienheim ist. Die Kinder wohnen drin und dann im nächsten Schritt kaufen die Eltern den Kindern das Wohnhaus wieder ab gegen eine Zahlung von Geld. Und dann hat man es eben geschafft, wirklich auch Geld zu den Kindern zu bekommen. Und das ist ja dann ein Kauf, ja, also ein marktübliches Entgelt, was die Eltern zahlen müssen, um ihr Haus wieder zurückzubekommen, was sie vorher verschenkt haben. Und schon haben die Kinder Geld bekommen. Aber Fabian, hast du völlig recht, das ist sicherlich auch schwierig, wenn man das bei 2 aufeinanderfolgenden Terminen beim selben Notar macht.
Naja, absolut. Also 2 bis 3 Jahre sollte man da warten. Ich habe es jetzt gefunden, hier UFD Karlsruhe, das ist aus dem Jahr 2006, ja, 20.06.2006, ja, und die, das, da nennt man eben diesen Gesamtplan, also wenn man beispielsweise das macht, was du jetzt beschrieben hast, da sollte man eine Schamfrist zwischen 2 bis 3 Jahren einhalten und jetzt dann nicht nach 6 Monaten irgendwie das Geld hin und her schenken. Kommt sicherlich auf einen Einzelfall an, aber das ist, ja, mal so eine Richtlinie, dass man so ein ungefähres Gespür hat, wie lange man da warten muss.
Ist doch ganz nett, dass die Finanzverwaltung die Schamfrist vorgibt.
Ja, das ist, ja, ich meine, auch bei der Güterstandsschaukel, das ist eigentlich schon ein wahnsinniges Modell, oder? Dass da halt der BFH da auch höchstrichterlich sagt, ja, okay, wir haben schon gesehen, dass es wegen steuerlichen Gründen auch ist, aber passt schon. Also das, manchmal ist es sehr entspannt, ja, das Steuerrecht, und manchmal ist es sehr unentspannt. Da kann man manchmal nicht so sagen, warum so entschieden wird, ne?
Ja, aber ich finde das jetzt auch nicht ungerecht. Ja, am Ende werden ja da trotzdem Vermögenswerte echt real ausgeglichen. Diese Ansprüche bestanden ja zwischen den Eheleuten und es kann ja auch gute Gründe dafür geben, dass diese Vermögensansprüche, die sich da gegeneinander entwickelt haben, einfach regelmäßig auszugleichen. Das ist ja völlig okay, ja. Also, dass das jetzt hier sozusagen ein Regelwerk ist, dem man Einhalt gebieten müsste, das ist jetzt eigentlich auch nicht meine Auffassung. Also, ich finde das ganz in Ordnung, dass das zulässig ist.
Ja. Man kann sogar noch rückwirkend in die Zugewinngemeinschaft zurückwechseln, sofern die Ehegatten noch leben. Das ist auch ganz interessant. Ja. Also ja, da gibt es schon einige Möglichkeiten und auf jeden Fall ein sehr interessantes Modell, ja, was wir hier mal besprochen haben.
Also nicht nur wegen dem Splitting-Tarif kann die Ehe interessant sein, sondern auch wegen schenkungssteuerlichen Themen. Ich komme mir schon vor wie so ein alter Mann, dass ich hier immer die Ehe sozusagen hervorhebe und die als gut befinde. Aber als Steuerberater muss ich das ja offensichtlich so vertreten, weil man da wirklich viele Möglichkeiten hat, Fabian. Also ich kann dich nur ermuntern, irgendwann mal so einen Schritt zu machen, ja?
Jetzt ist auch die Podcast-Zeit schon fortgeschritten, Christian. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, abonniert gerne den Zeit noch nicht besteuert Podcast. Jede Woche eine tolle neue Folge. Lass uns eine Bewertung da und vielleicht irgendwann werde ich dann im Podcast meine Hochzeitspläne aufgrund der Güterstandsschaukel vielleicht mal bekannt geben. Aber Christian, heute nicht, weil ich muss in den nächsten Termin jetzt. Mach's gut.
Und alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao.